damit ganz feierlich ein herzliches Willkommen zu Max, der Podcast. Wie immer mit mir, Max, und wie auch im letzten Jahr mit einem brandaktuellen Oscar-Special. Ich glaube, so aktuell war noch keine meiner bisherigen Podcast-Folgen, denn das nachfolgende Interview wurde erst vor wenigen Stunden geführt und ist jetzt schon online. In der Nacht zum Montag, den 13. März, werden nämlich die Oscars verliehen. Und ich persönlich könnte mir eine Oscar-Nacht überhaupt nicht vorstellen ohne einen ganz bestimmten Moderator. Und das ist natürlich Steven Gätjen. Der wird nämlich, wie in den Jahren zuvor, wieder über den roten Teppich führen und mit den größten Hollywood-Stars sprechen. Bereits im letzten Jahr gab es ein ausführliches Oscar-Special mit Steven, das wirklich sehr gut bei meinen Hörerinnen und Hörern ankam. Und das nehme ich selbstverständlich als Anlass, auch dieses Jahr wieder mit Steven sprechen zu können. Und dass Steven ein wirklich feiner und lieber Kerl ist, hat er sich sogar Zeit genommen, während seiner Vorbereitung in L.A. mit mir das Interview zu führen. Und danach ging es für ihn direkt zur Vorbereitung in die nächsten Termine. Also, jetzt wünsche ich ganz viel Spaß bei diesem Oscar-Special und Steven Gätjen.
Moin, Max.
Moin. Ich freue mich, dass das wieder geklappt hat. Das ist ganz toll.
Das finde ich gut. Das freut mich. Das freut
mich. Du bist auch der erste Gast, der das zweite Mal bei mir im Format ist.
Oh, allererste. Geehrt. Ich hoffe, es liegt nicht daran, weil du Engpässe an Gästen hast, sondern weil ich zurückkommen darf. Das freut mich.
Natürlich. Nee, ich freue mich sehr.
Ja, lass uns mal loslegen. Dann haben wir ein bisschen entspannter Zeit, weil ich gleich zum Teppich wieder.
Ich mache das jetzt mal wie bei Lanz und Brecht und frage erst mal, wo erreiche ich dich?
Du erreichst mich gerade in Los Angeles in meinem Hotelzimmer. Nicht mehr gejetlaggt. Ich habe ehrlich gesagt total gut geschlafen heute Abend, heute Nacht und bin jetzt ready to rock.
Ganz wichtig davor sollte ich unbedingt sagen, ich sollte dich grüßen von Michaela Schaffrath. Die sagte, ich soll mal Grüße ausrichten. Mit der habe ich nämlich auch einen Podcast.
Ja, toll. Ja, grüß sie zurück. Die mag ich sehr gerne. Sehr, sehr bezaubernde Frau.
Ja, kann ich nur zustimmen. Dann legen wir mal los. Wie sieht denn jetzt, bevor die Zeremonie losgeht, bevor du am Sonntag wieder auch über den roten Teppich führst, was ist denn jetzt dein Programm aktuell überhaupt? Was machst du jetzt schon in L.A.?
Nummer eins ist ja immer ganz gut, ein bisschen früher da zu sein, um sich, sag ich mal, zu akklimatisieren, auch den Jetlag aus den Knochen zu schütteln und vor allen Dingen so ein bisschen das Gefühl, die Atmosphäre, Vibes hier vor Ort mitzubekommen. Also wir machen ja ganz viel Recherche im Vorwege schon, aber wenn du hier vor Ort bist und sich alles und so um die Oscars dreht in Hollywood, dann bekommst du natürlich viel mehr mit. Und wir müssen natürlich auch organisatorisch sehr viel machen. Das heißt, technische Proben. Wir haben jetzt mehrere Gespräche geführt mit der Produktionsfirma der Oscars. Wo stehen wir am Teppich? Wir waren gestern schon da. Da musst du dich akkreditieren lassen. Da musst du Corona-Test machen. Also das ist noch ein ganz schön großer logistischer Aufwand, bevor es dann ans Eingemachte geht. Und wir sitzen natürlich redaktionell jeden Tag auch schon zusammen und gehen sozusagen alle Presenter durch. Die werden jetzt dann nach und nach bekannt gegeben und auch die Nominierten und gucken uns nochmal an, welche Tendenzen gibt's da. Also das ist ehrlich gesagt immer sehr gut, die Zeit zu füllen. Also es ist nicht so, dass ich hier sitze und mir die Sonne auf die Plauze scheinen lasse, sondern wir haben hier schon richtig Action.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Apropos richtig Action, letztes Jahr gab es ja auch Action während der Verleihung, diese jetzt mittlerweile wirklich legendäre Ohrfeige. Also wir dachten auch erst, es wäre gefaked. Wir saßen wirklich vorm Fernseher und haben noch gesagt, so, wie wird Steven darüber denken? Wie wird er reagieren? Was meinst du, ist das Potenzial dieses Jahr da, dass nochmal sowas Verrücktes passiert oder sind die da jetzt noch vorsichtiger? Ich habe gehört, da gibt es jetzt richtig Beauftragte, die aufpassen, noch mehr.
Ja, also ich glaube, man muss sich vielleicht nochmal vor Augen führen, was da letztes Jahr passiert ist. Ne? Also Will Smith haut Chris Rock eine Ohrfeige, weil Chris Rock die Frau von Will Smith, Jada, beleidigt aufgrund ihres Haarausfalls, ihrer Glatze. Das ist ja eine Krankheit, die sie hat. Das ist ein sehr sensibles Thema für sie. Ich bin mir relativ sicher, auch wenn Chris Rock sagt, er wusste nichts davon, dass das einfach ein Schritt zu weit war. Die Reaktion von Will geht gar nicht. Aber, und das ist ganz interessant, wir haben da jetzt auch mit mehreren, sag ich mal, Insidern gesprochen. Es gibt mehrere Punkte, über die man, glaube ich, in der Hinsicht sprechen muss. Die Oscars sind eins der bestgeschütztesten Ereignisse oder Veranstaltungen der Welt. Die Reaktion der Academy in Bezug auf Will Smith und seine Art, mit diesen Dingen umzugehen, war absolut falsch. Also es gibt viele Leute hier in Hollywood, die sagen, da sind schon Leute von der Security rausbegleitet worden für anderes Verhalten, das bei weitem nicht in Gewalt endete. da hat die Academy, glaube ich, Angst vor der eigenen Courage gehabt, weil alle natürlich wussten, Will Smith ist nominiert, Will Smith wird gewinnen und klauen wir ihm jetzt den Moment. Viele sagen, die Academy hätte in der Sekunde konsequenterweise ihn aus dem Saal führen müssen und sagen sollen, so ein Verhalten dulden wir nicht. Und dann bekommt er einfach auf einem anderen Wege seinen Oscar. Ich glaube, das wäre auch richtig gewesen. Und vor allen Dingen, du hast ja gezeigt, das ist ja etwas, was ich seit Jahren schon sage, du kannst eine solche Veranstaltung nicht ohne richtige Moderation machen. Egal ob männlich, weiblich oder divers. Jimmy Kimmel hat damals ja schon die Veranstaltung moderiert, als Warren Beatty den falschen Briefumschlag in der Hand hatte. Und seine Reaktion hat ja im Prinzip die Situation entschärft. In diesem Fall wäre es auch gut gewesen, hätten sie einen Jimmy Kimmel, eine Ellen DeGeneres, einen Hugh Jackman, wen auch immer gehabt. Amy Schumer und die anderen haben einfach nicht gut darauf reagiert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Chris Rock hat jetzt in der Vergangenheit die ganze Zeit immer so getan, als wenn er unschuldig an dieser ganzen Situation gewesen wäre. Er hat, und das ist auch ganz interessant, jetzt gerade am vergangenen Samstag in einem Comedy-Laden, im Comedy-Store, der direkt hier neben unserem Hotel ist, ein Live-Programm gemacht, das live gestreamt wurde auf Netflix, wo er nochmal über die Situation extrem hergezogen hat und auch nochmal betont hat, er hätte nichts damit zu tun, dass Will Smith so reagiert hat. Das ist natürlich total Bullshit, ist Quatsch. Es gibt eine Fehde zwischen denen seit Jahren. Er hat es einfach übertrieben. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn er so unschuldig ist und wenn ihm das alles so gegen Strich geht, warum macht er eine Woche vor den Oscars für 40 Millionen Dollar so ein Stand-up? Das zeigt ja, was für ein Typ er ist. Und es erzählen jetzt auch gerade oder reden auch ganz viele über seine damalige Oscar-Moderation. Er war ja auch mal Oscar-Moderator. Und alle sagen, er war damals einfach auch schon viel zu aggressiv, viel zu weit drüber. Er war nicht cool, er war nicht charmant, er war nicht lässig. Er war einfach die ganze Zeit auf Provokation aus. Und das beschreibt Chris Rock total. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin komplett Lager Will Smith, auch wenn ich seine Reaktion absolut unangemessen finde und jemand, der so lange in dem Business arbeitet, muss wissen, dass das keine Lösung ist. Ich finde nicht gut, wie er reagiert hat, aber trotzdem, Chris Rock mag ich nicht, der ist mir unsympathisch und ich finde, er profitiert halt von dieser ganzen Situation. Chris Rock ist kein erfolgreicher Schauspieler und kein monstermäßiger Comedian und er hat das jetzt eingecasht und ich finde, also ich habe so ein Interview gehört im Radio, da hat Stevie Wonder gesagt, warum reichen sich die beiden Typen nicht einfach die Hand, machen das Ganze vergessen und gestehen beide ein, sie haben falsch reagiert und das Ganze falsch gehandhabt. Also das schlägt immer noch extrem hohe Wellen. Und jetzt, entschuldige, weil ich so lange geredet habe, jetzt auf eine Frage einzugehen. Es gibt eine Taskforce der Academy, die in diesem Jahr auf solche Situationen reagieren soll, falls es dazu kommt. Frage ist, braucht es eine Taskforce oder braucht es einfach einen souveränen Moderator oder eine Moderatorin oder ein Moderatorenteam, das da oben steht und auf eine solche Situation reagiert? Und die Amis sind da ja so ängstlich, auch seit dem Nipplegate vom Super Bowl, ne? Damals mit Justin Timberlake und Janet Jackson, da haben sie im Nachhinein dann so ein Time-Delay draufgepackt. Also ich bin gespannt. Ich glaube, dass so etwas dieses Jahr nicht passieren wird. Ich glaube, dass Jimmy Kimmel auf so eine Situation perfekt reagieren kann. Ich weiß ja, wie sowas ist. Ich bin ja selbst in Goslingate involviert gewesen, also als Moderator damals. Und ich finde, das passiert, muss nicht passieren, aber man kann drauf reagieren. Und ich glaube, das wird denen noch lange in den Knochen hängen. Also ich finde aber, die Academy hat sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert letztes Jahr.
Gut zusammengefasst. Kann ich nur zustimmen.
Ja, danke dir. Danke dir.
Gibt es denn jetzt irgendwas, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, stehst am roten Teppich und hättest jetzt eine Minute, 5 Minuten mit einer Person, die an dir vorbeiläuft. Wen würdest du denn dieses Jahr unbedingt gern mal, komm mal her, wir reden mal jetzt.
Ich würde gerne Spielberg, Cameron, Cruise, Blanchett, Farrell, Curtis, Michelle Yeoh, das wären so meine Top-Favoriten, weil ich die alle total schätze. Ich finde auch, das Feld ist total spannend. Also ich finde, da hat sich auch eine Menge getan zwischen Special Interest Filmen wie der Andrea Riseborough Film, von dem man ja niemand gehört hat, aber dann gab es ja diese große Kampagne an Hollywood Stars, die sie sozusagen auf diesen Thron gehoben haben, der Oscar-nominierten Personen. Aber Spielberg hat ja auch im Vorwege gesagt, Tom Cruise hat mit Top Gun Maverick das Kino gerettet. Also er hat ja damals dafür gekämpft, dass es nicht im Stream rauskommt, sondern ins Kino geht. Also das, was man mitbekommt, ist, dass die Stimmung unter den Nominierten wirklich fantastisch ist. Ne? Also dass die sich gegen alle unterstützen, dass die sich gegenseitig füreinander freuen. Auch zum Beispiel Brendan Fraser würde ich mich total freuen, weil ich den sehr, sehr gerne mag und geguckt habe früher und das Comeback, das er feiert und die Art und Weise, wie er jetzt gerade auch auf diese Resonanz, auf seine Rolle und seine Performance und auf die Preise reagiert, ich finde, das macht ihn so charmant. Ne? Der ist selber überwältigt jedes Mal emotional von diesem Lob und das finde ich toll. Ich mag Leute, die sich freuen, die Bock haben, die ihren Job lieben, die selber nicht glauben können, was da gerade passiert und nicht diese Arroganz, dieses, was ja auch manchmal bei deutschen Preisverleihungen einfach passiert, diese, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich diesen Preis gekriegt habe, ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen oder Kino und du denkst immer so, ja, dann geh. Dann hat man nicht hier. Dann gibt diesen Preis doch einer Person, die ihn verdient hat oder die sie verdient hat und sich darüber freuen kann. Mhm. Und also wenn du mich fragst, ich hätte gern so einen Talk aus, ich würde immer so Grüppchen zusammenpacken. Cruise, Spielberg, Cameron, dann Blanchett, Jo und Fraser und dann vielleicht Colin Farrell, Brendan Gleeson und irgendjemand von Triangle of Sadness. Das wäre so, ich hätte gern so eine Gruppendynamik.
Ja, oder würde ich mich anschließen, da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen.
Da halte ich mein Mikrofon rein und mache gar nichts, das genieße ich dann einfach die ganze Zeit, was da passiert.
Ich habe es dieses Jahr tatsächlich geschafft, mal alle Filme zu gucken, die nominiert sind, bis auf, jetzt muss ich mal eben schauen, die Aussprache habe ich leider nicht gesehen und Avatar. Da habe ich mich allerdings, ich glaube, ich hatte es im letzten Podcast schon mal gesagt, das ist nicht unbedingt mein Genre. Ich wollte ihn mir noch anschauen, aber ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Aber dann habe ich auch so viel von diesem Syndrom, was man wohl jetzt bekommt, wenn man in Avatar war, dass man in Depression verfällt, wenn man in dem drin war. Das ging jetzt so durch die Presse irgendwie.
Ja, also es ist mir ein Rätsel, was da jetzt schon wieder aufgebauscht wird. Ich weiß nicht, in welche Depression man verfällt, dass unsere Welt nicht unter Wasser spielt oder dass wir nicht blau sind oder ich habe keine Ahnung. Also Gott, da schüttelt es mich schon wieder von vorn bis hinten. Also viel schlimmer, ehrlich gesagt, als dieses angebliche Trauma oder die Depression, die man davon trägt von Avatar, finde ich ehrlich gesagt gerade, was in den Kinos abgeht bei diesen Creed 3 Vorführungen.
Oh, ja.
Wo ich die ganze Zeit einfach mir echt Gedanken mache, wo kommen wir als Gesellschaft hin, dass es solche Idioten und Idiotinnen gibt und jeder, der das jetzt hört oder jede Person, die das hört und an diesen Randalen beteiligt ist, weil sie meint, das ist total witzig und das ist ein Trend, ihr könnt mich alle mal, wirklich. Ich finde das so grauenhaft. Ich finde es eine absolute Frechheit, Leuten so etwas zu versauen. Geht irgendwo hin, kloppt euch im Wald oder am Strand, ohne andere Leute, die daran nichts mit zu tun haben, in Mitleidenschaft zu ziehen. Und das erschreckt mich, ehrlich gesagt, viel mehr. Also da sollte man sich mal mit auseinandersetzen und sich einfach auch die große Frage stellen, was machen wir als Gesellschaft falsch, dass es solche Auswüchse in der Hinsicht gibt und vor allen Dingen, ja, was können wir dagegen tun? Ne? Also die Politik ist ja auch gefordert. Warum passiert sowas? Warum gibt es solche Dinge? Warum reagiert TikTok auch nicht auf sowas? Ne? Warum werden solche Sachen nicht verboten oder in irgendeiner Art und Weise kontrolliert? Und da sind ja die sozialen Medien gefordert, wie die Politik. Das ist etwas, was mich erschreckt. Nicht, ob man jetzt aus Avatar 2 rausgeht und Schüttelfrost kriegt. Ich glaube auch, dass das Bullshit ist. Ich glaube, das andere ist viel eminenter und viel wichtiger.
Ja, ich habe es ja auch mitbekommen, hier in Bremen war es ja auch ganz schlimm bei uns an der Waterfront, wo das große Kino ist, es ist ja auch tierisch abgegangen. Schlimm, es ist, ich weiß auch nicht, was los ist, aber...
Ganz im Ernst, es ist absolutes Rätsel, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man so etwas machen kann und so etwas dann auch lustig findet. Ey, ich habe auch Quatsch gemacht früher, ne? Aber ich bin nicht mutwillig in irgendwelche Läden gegangen, habe da randaliert oder habe mich in so einem kleinen Mob zusammengewürfelt und dann irgendwie so ein Quatsch. Es ist einfach totale Scheiße, es ärgert mich richtig, es macht mich richtig traurig und frustrierend. Und dann musst du dir mal überlegen, dann schickst du, keine Ahnung, deine jugendlichen Kinder ins Kino und dann sitzt da so ein Mob und macht Randale. Ey, wie fühlst du dich denn da? Oder wenn ich mir vorstelle, meine Eltern wollen in Creed 3 gehen. Meine Eltern sind ja immer noch Kinogänger, die sind 80 Jahre alt. Und dann sitzen die mitten von diesen Idioten. Was willst du denn da machen? Das ist grauenhaft. Das erschreckt mich einfach. Das macht mich richtig traurig und sprachlos.
Ja, es ist wirklich, ich versuche den Bogen jetzt mal zu was Fröhlichem zu spannen. Ja, mach mal. Bitte. Ich weiß nicht, hast du eine Liste vorliegen mit den Nominierungen so ein bisschen, dass ich das ein bisschen mit dir durchgehen kann, grob? Weil mich würde ja interessieren, was du jetzt zum Beispiel sagst, bester Film. Wo würdest du dich freuen, wenn der Goldjunge übergeben wird? Wer hat ihn deiner Meinung nach verdient?
Also ich glaube, das von der Vibe her würde ich sagen, dass es momentan sicherlich die größten Chancen Everything Everywhere All at Once hat. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl auf der anderen Seite, und da mag ich vielleicht auch komplett daneben liegen, aber Ich habe es ja eben gerade schon angesprochen, viele sehen Tom Cruise als den Retter des Kinos, ne? Und Spielberg sagt das, Cameron sagt das, beim Lunchon der Nominierten, zu denen der Tom Cruise als Produzent von Top Gun Maverick auch gehört, haben sie ihn alle bejubelt, umarmt. Das muss eine Wahnsinnsstimmung gewesen sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es entweder Everything Everywhere All at Once ist oder Top Gun Maverick. Ich glaube, das Rennen wird zwischen den beiden gemacht. Ich glaube, dass die anderen Filme, meiner Ansicht nach, ne, dass er rein subjektiv keine Chance haben.
Ja, ich tue mich dies ja auch ziemlich schwer mit der Entscheidung. Also ich fand wirklich, was herausstechend war, ja gut, Top Gun Maverick war ich mit meinem Vater im Kino, dafür ist ja Kino auch gemacht. Das ja. Steht ja außer Frage und vor allem, der hat mich ja an den ersten rangebracht. Das war ja so sein Film früher, der erste, und dann generationenübergreifend zusammen ins Kino, ist auch schön. Aber Everything Everywhere All at Once fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Wobei ich nicht ganz so unfassbar diesen Hype-Train irgendwie verstehe, dass der von allen Seiten so extrem gehypt wird. Der war super. Ich meine, der Vorgängerfilm von den Regisseuren, das war ja Swiss Army Man.
Ja, genau.
Den fand ich einen Ticken besser, verrückterweise.
Ist das nicht der Danny Radcliffe? Nee.
Ja.
Ja, genau.
Die furzende Leiche.
Genau. Es gibt immer Filme, die auf einmal durch einen Hype so einen Wahnsinnsboost bekommen und man nicht so richtig versteht, warum. Ich finde, es ist ein toller Film. Ich glaube, der hat einfach so einen Boost gerade gekriegt, Nummer eins, durch den Cast, ne? Also durch den asiatischen Cast. Nummer zwei, glaube ich, durch die bessere Umsetzung des Metaversums, was ja so ein bisschen in die Hose gerät, gerade bei Marvel. Mhm. Und weil er einfach mal anders ist, ne? Er ist einfach mal anders neu. Er basiert nicht auf irgendeinem Remake, er basiert nicht auf irgendetwas, was bisher schon da war. Und er geht einfach ein großes Risiko, ne? Also visuell genauso wie von der Storyline, wenn die sich da mit Dildos verkloppen und sowas, das ist ja alles ein bisschen absurd. Jamie Lee Curtis auch in dieser Rolle. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Kreativität der Filmemacher feiern. Und das finde ich ja grundsätzlich immer gut. Ne? Also das ist ja etwas, was mich total freut, weil Kino und Serie ist so vielfältig, da muss man auch mal einen anderen Weg gehen. Also insofern, ich finde es gut. Ich bin jetzt auch nicht total geflasht und drehe jeden Tag durch, weil dieser Film rausgekommen ist.
Ja, ich würde es dem auf jeden Fall mehr gönnen als irgendwie The Fabelmans. Ich meine, so ein Spielberg ist halt ein Spielberg. Ich meine, da sollte man auch schon mal anderen Regisseuren und Regisseurinnen schon mal mit dem Oscar auch noch mal irgendwie weitere Türen öffnen, wenn das überhaupt so ist. Fabelmans war für mich auch so. Ja, war auch gut. Für mich war es das Highlight als großer David Lynch-Fan. Natürlich kurz vorm Abspann noch mal Lynch als John Ford.
Ja, ganz also toll. Die Fabelmans ist ja im Prinzip, Spielberg ist jetzt ja auch Mitte 70, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Wertschätzung dessen, was der geschafft hat. Ich meine, wenn du jetzt mal über Menschen sprichst, die das moderne Kino beeinflusst haben und über Dekaden erfolgreich sind, dann gibt es nur ein Spielberg. Cameron mag der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten sein durch die Filme, die er gemacht hat mit Avatar 1, 2 und Titanic. Aber Spielberg hat, seitdem er angefangen hat, ob das jetzt der Weiße Hai war, über die Goonies, Indiana Jones, Farbe Lila, Schindlers Liste. Ich meine, überleg mal, was der so schön sagt, für ein Body of Work hat. Und insofern kann ich das verstehen, dass sie sagen, wir ehren ihn und das, was er gemacht hat. Ich meine, einen Film über sich selber zu drehen, birgt ja nicht einer gewissen Arroganz, ist jetzt zu stark, aber das ist schon eine Ansage, finde ich, ne? Also das so zu machen. Aber ich finde es ja gut. Ich mag den. Ich finde es ein schöner Film. Und zwischen all denen, die da jetzt gerade draußen sind, ist es ja auch ein positiver Film eigentlich eher, ne? Also Banshees of Inisherin, Women Talking, das ist alles schon schwere Kost, ne? The Whale, Tar, also das ist ja nicht so, dass du da sitzt und sagst, ich komme nach 2,5 Stunden Triangle of Sadness, ja, was für ein geiler Film, super, mir geht's gut, sondern das machst du eher bei Fablemans.
Das ist richtig. Ja, thematisch ist der noch, ja, stimmt. Das bringt mich auch direkt zu, wie räumst du denn die Chancen für uns ein überhaupt mit Im Westen nichts Neues?
Ja, ich bin davon überzeugt, also 9 Nominierungen, erstmal Chapeau, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich total. Das ist einer der besten Filme, die du nur einmal sehen willst. Das ist, finde ich, glaube ich,
passt ja
zusammen, weil der so an die Nieren geht. Das zu machen, das umzusetzen in der Art und Weise, ich finde, ist ganz, 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 ganz toll. Ich freue mich über 9 Nominierungen. Ich freue mich über diese Rekordzahl. Ich finde es toll, dass sie für Best Picture auch nominiert sind. Also ich sage, die kriegen mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Statuen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie bester internationaler Film werden. Und ich glaube noch in 2 anderen Kategorien, ob das jetzt Sound ist. Also ich finde, die haben ganz, ganz viel richtig gemacht, um uns diese Grausamkeit dessen was damals und ja heute auch noch passiert, näher zu bringen. Und ich drücke denen wirklich alle Daumen und ich freue mich einfach, dass sich das Genre einfach immer mehr öffnet, ne? Also wenn du dran denkst, dass Parasite ja sozusagen auch die Welt nochmal herangeführt hat ans asiatische Kino und du siehst einfach, was für tolle Geschichten die erzählen und ja, man einfach auch sieht, ne, und da muss ich auch nochmal sagen, Baran Bo'odan, Jantje Friese mit Dark und der Nachfolgeserie, die leider abgesetzt wurde, was ich immer noch nicht verstehe, da siehst du einfach, was für gute Filmemacher und Filmemacherin wir haben. Matthias Schweighöfer, was der für eine Karriere hinlegt. Das ist einfach toll. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn das dann sozusagen auch von der Academy gewürdigt wird und anerkannt wird. Und ich bin da sehr positiv. Also ich glaube, dass das 2 oder 3 Statuen auf jeden Fall werden.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich fand den ja auch großartig. Aber wie hast du schon gut gesagt, nur einmal reicht.
Einmal
reicht. Ja. Wahnsinn. Bei bestem Darsteller ist es ja dieses Jahr Fraser.
Glaube ich nicht.
Ich glaube es auch nicht. Ich denke immer, es werden ja so viele Stimmen laut von wegen, jetzt kommt da wieder einer im Fettsuit und denkt irgendwie, deshalb gewinnt er den Oscar, weil es war ja mal irgendwann so spöttisch, wurde ja gesagt, entweder hungert man sich runter oder man frisst sich irgendwie fett und dann hat man den Oscar in der Tasche. Ich weiß es nicht. Ich würde es dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin, würde ich schon Austin Butler gönnen oder Colin Farrell. Eher.
Also ich glaube, man muss dazu sagen, die Performance von Brendan Fraser ist wirklich gut, ne? Egal, ob fett oder runtergehungert haben. Ich glaube, was da einfach eine große Rolle spielt, ist natürlich auch die Geschichte, ne? Also einer der größten Filmstars überhaupt fällt in ein depressives Loch und wird von der Community und in diesem Fall ja durch die Golden Globes verursacht, durch den damaligen Präsidenten sozusagen beiseite geschoben und kommt überhaupt nicht mit klar. Und wenn du dir nochmal anguckst, was der gemacht hat, ne, also die Mumie zum Beispiel von damals, was war Brendan Fraser für ein geiler Typ?
Ja.
Also das ist ein geiler Schauspieler und was für ein cooler Typ. Und dann kommt er jetzt zurück und du siehst einfach, der ist richtig kaputt gemacht worden durch das, was dieses System auch aus Stars macht, ne? Und wenn man ihnen keinen Glauben schenkt. Und ich glaube, das spielt auch immer eine Rolle in der Entscheidung für eine Statue, dass die Leute sagen, seine Performance ist sehr gut, ist jetzt nicht outstanding. Es gibt ja auch Jahre, wo du sagst, ey, da kann keiner an dieser Person vorbei. Aber die Background-Geschichte ist natürlich toll. Austin Butler hat das als Elvis wirklich großartig gemacht, ist der up-and-coming Superstar, sieht gut aus. Alle sagen, der ist so gechillt, der weiß überhaupt gar nicht richtig, was passiert. Und bei Colin Farrell, der ja seit Jahren abliefert. Seit Jahren liefert der Typ ab. Der ist einfach so gut in The Banshees of Inisherin, ist einfach wirklich großartig. Also ich finde ihn auch wirklich fantastisch. Und er ist ja auch ein ehemaliger Bad Boy, ne? Also der hat ja auch in Hollywood alles gemacht, was man nicht machen darf. Also ich glaube, das ist so ein Dreierrennen. Ich würde es persönlich, ne, Brendan Fraser gönnen, weil ich sage, toll, dass du zurückgekommen bist. Oder Colin Farrell. Bei Austin Butler bin ich mir sicher, dass da in den nächsten Jahren noch mehr passiert.
Ja, denke ich auch.
Also bei allen auch, ne? Aber das wäre jetzt für mich so eine Happy End, so eine schöne Geschichte.
Ja, wenn sie Farrell dann den Preis nicht geben, muss man einfach drohen, sich ein paar Finger abzuschneiden. Vielleicht.
Also, ne, dann kündigt man die Freundschaft.
Ja, so ist es, genau. Ja. Ich bin beste Darstellerin, Kate Blanchett.
Und alle sagen, dass sie gewinnt, weil die so unfassbar ist, die ist ja auch wirklich gut. Aber wenn man sich mal also das Line-Up anguckt, ne? Kate Blanchett für Tar, Ana de Armas für Blonde, Andrea Riseborough für To Leslie, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, hatte keiner auf dem Schirm, ist ja so gehypt worden. Michelle Williams, die ich auch brillant immer finde, brillant, und Michelle Yeoh. Und alle haben gesagt, Kate Blanchett kriegt den 3. Oscar, aber mittlerweile sind Stimmen echt laut geworden, die sagen, nee, das wird Michelle Yeoh. Weil das ist her moment to shine. Das ist sozusagen ihre Möglichkeit, Hollywood zu zeigen, weil die ja auch seit Jahrzehnten schon wirklich Tolles leistet, was da alles kommt und passiert. Und ich finde die Kategorie auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gut.
Ja, Amas hatte ich es auch gegönnt, weil ich fand Blond war jetzt inhaltlich, war ich sehr enttäuscht. Vor allem nach dem, was ich gelesen hatte, dass davon sehr vieles nicht wahr sein soll. Das finde ich halt schade. Es wurde ja wie so ein Biopic verkauft, was es ja nicht ist. Aber schauspielerisch fand ich das auch ganz, ganz große Klasse. Aber
ja, finde ich auch. Also das hat sie toll gemacht. Den Film finde ich ehrlich gesagt Quatsch. Also muss man sich auch wieder diese Krankheit viel zu lang. Mag ich momentan auch gar nicht. Ja, ist toll. Aber da muss man schon sagen, also wenn man von Outstanding Performances spricht, sind das wirklich Kate und Michelle. Ne?
Ja, ja.
Michelle Yeoh und nicht Michelle Williams oder Andrea Rice oder Ana de Armas. Also das, Vielleicht gibt es auch ein Upset durch diese Kampagne, dass alle jetzt sagen, Andrea Riseborough hatte keiner auf dem Schirm und bekommt das, aber das fände ich schon eine komische Entscheidung. Also das würde ich nicht nachvollziehen können.
Ja, die finde ich ja sowieso toll. Damals bei Possessor, Mandy, das sind ja alles nicht solche Mainstream, das war ja eher Genrefilme, die sie mitgemacht hat. Das ist ja da auch wieder eher meins. Die ist auch toll. Aber ja. Also, aber das stimmt. Es wird alles immer und immer länger. Ich meine, Tar war 2 Stunden 40.
Ja.
Das war schon.
2:30, Everything, Everywhere, All at Once. Das ist, glaube ich, 2 Stunden irgendwas. Fabelmanns auch 2:20.
Ja.
Ist alles gut. Also,
aber warum? Warum ist das so? Warum werden die Filme immer länger?
Du, ich glaube, das ist ja auch immer ein bisschen die künstlerische Freiheit. Ich finde es ja auf der anderen Seite auch toll, Geschichten lang zu erzählen. Ne? Also ich finde es ja gut und mutig, dass es nicht diese Grenze gibt von 1,5 Stunden wie früher, ne? Dass die Leute gesagt haben, nee, schneid das und das raus. Das hat ja auch einige Filme verunstaltet und kaputt gemacht. Aber trotzdem muss man sich auch mal Gedanken machen. Also Kill Your Darlings, ne? Also es kann natürlich einen Film aber auch total zerstören. Und ich glaube, dass man auch betriebsblind wird irgendwann, wenn man 4 oder 5 Jahre an so einem Projekt arbeitet, dass man nicht genau weiß, was soll ich jetzt rausstreichen und warum. Aber ja, also es ist jetzt gerade so. Das ist genauso wie, also ich gucke ja genauso viel wie du, glaube ich, und das macht es einfach manchmal echt anstrengend, ne? Wenn du eine Serie guckst von 12 Folgen, 45 bis 60 Minuten und dann noch 2 Filme, 2,5 Stunden, dann ist die Woche oder der Monat ja schon durch.
Ja, richtig. Gibt es denn trotzdem von der Liste einen, wo du sagst, ich frage mich, warum der überhaupt nominiert ist, oder dass du sagst, der war überhaupt nicht gut. Bei mir ist es zum Beispiel Glass Onion, also der zweite. Ich weiß nicht, ich ärgere mich über den Film.
Warum?
Wegen des Endes. Mit dem Verbrennen der Mona Lisa, und das war irgendwie alles. Hört man aber öfter tatsächlich. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die sagten, der erste Teil war top. Auch die erste Hälfte des zweiten Teils war auch top. Und dann am Ende, wie sich alles so aufdröselt mit diesen Plot-Twists und Verschachtelung. Aber der Schluss, ich weiß nicht, der hat mich einfach nur wütend gemacht. Ich weiß, vielleicht weil ich so Kunstliebhaber bin, aber irgendwie hat das Ende es mir kaputt gemacht. Vielleicht stehe ich auch alleine da.
Ich finde, das ist ja deine subjektive Meinung dazu, die finde ich auch völlig akzeptabel. Ich mache mir da dann in der Sekunde nicht so einen Kopf. Also wenn ich einen Film doof finde, dann finde ich ihn doof. Ich finde jetzt, dass Glass Onion vieles richtig macht. Ich habe den Hype um den ersten damals nicht so verstanden, dass alle gesagt haben, was für ein Plot-Twist. Und dann habe ich gedacht, so, wo ist denn da der Plot-Twist? Also es ist jetzt nicht so, dass mich das total überrascht hat, wer dann am Ende der Mörder ist. Ich finde es ganz cool, dass die so eine Art Kammerspiel haben, und auch die Besetzung der Leute finde ich super. Also wen ich ja mittlerweile wirklich klasse finde, ist einfach Dave Bautista, weil der ja im Gegensatz zu The Rock einfach mal zeigt, was der alles drauf hat. Ne? Also wenn du dieses Cabin in the Woods dir jetzt anguckst, den Shyamalan-Film, den ich so okay finde, aber ich finde ihn einfach herausragend. Ich habe mich gefreut, Edwin Norton zu sehen, Kate Hudson. Ich finde, der ist jetzt gut. Der tut keinem weh. Das ist ein Film, den guckst du dir zu Hause an und hast ein bisschen Spaß. Der ist manchmal überkandidelt, ist auch wieder zu lang. Aber ja, das Ende ist immer schwierig. Ist genauso wie The Menu, ne, mit Ralph Fiennes. Da bauen sie diese riesen Erwartungshaltung auf und am Ende wissen sie auch nicht, wie sie das Ding zu Ende bringen. Das ist ja ganz häufig so. Das ist ja wie so ein Buch, das du liest, 1000 Seiten, und bei Seite 900 bist du voll in der Geschichte drin. Denkst du, warte mal, in den 100 Seiten wollen sie das jetzt zu Ende bringen. Wie soll das denn funktionieren? Ich glaube, das ist dann auch immer Teil eines Drehbuch 1x1, ne? Dass du dir ja überlegen musst, wie startest du die Geschichte, wie bringst du sie auf den Höhepunkt und wie vor allen Dingen bringst du sie zu Ende. Das ist ja bei ganz vielen Filmen so, dass sie nicht wissen, wo sie enden sollen. Also was ist das Ende? Sei es ein Biopic mit dem Tod oder mit der Hochzeit oder mit dem großen Erfolg. Aber das finde ich ja so und so immer spannend. Ne? Was geht da ab in den Köpfen? Wie geht es weiter? Gibt es einen Cliffhanger, weil sie sagen, das wird so erfolgreich, wir machen noch Teil 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12? Ja, also Glass Onion stört mich jetzt nicht. Das ist jetzt.
Ja. Mich hat es nur gewundert, dass es bei bestes adaptiertes Drehbuch in der Liste gelandet ist. Ich dachte, also dafür.
Ja. Kann man machen.
Also, kann man machen, ja. Gut zusammengefasst. Es würde mich natürlich auch mal abseits der Oscars, das habe ich ja auch letztes Mal schon gefragt, sehr interessieren, worauf du dich dieses Jahr denn noch freust als alter Kinofan, was kommen ja auch wieder so ein paar große Kaliber oder vielleicht sind es auch die kleinen Sachen, wo du sagst, darauf freue ich mich am meisten.
Oh, ja, also ich freue mich erstmal total, dass diese ganze Maschine wieder läuft. Ne? Also 2 Jahre Corona waren ja wirklich auch schwierig und dann vor allen Dingen, was gesagt wurde, dass Kino stirbt und dass keiner mehr ins Kino gehen will. Man sieht ja, dass die Leute einfach Bock haben, ins Kino zu gehen. Ja, da gibt es ein paar Höhepunkte. Ne? Also ich freue mich sehr, 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 sehr doll auf den nächsten Mission Impossible. Das ist für mich eine Action-Agentenreihe, die immer besser wird. Also wirklich immer, immer besser. Ne? Also Teil 1 war gut, aber jetzt die letzten, ich meine, das ist einfach der Hammer, was der Coolster macht. Ich finde es bewundernswert. Ich habe da total Bock drauf. Es gibt so ein paar Sachen. Es gibt so einen ganz tollen Film, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, mit Florian David Fitz in der Hauptrolle. Das basiert auf einem Buch. Da geht es darum, dass sein Sohn einen Lieblingsverein sucht, Fußballverein, und sich nicht entscheiden kann, welcher das sein soll. Und sein Vater dann darum bittet, alle Stadien zu bereisen. Und die haben im Prinzip so eine eher distanzierte Beziehung. Und das begleitet die. Ich habe einen Trailer dazu gesehen. Das fand ich extrem emotional und hat mich wirklich auch berührt und begeistert. Also das finde ich super. Dann freue ich mich auf das Biopic von Simon Verhoeven über Milli Vanilli. Das ist ja so eine Band, die ich ja auch noch sehr gut kenne aus den 90ern. Das habe ich auch sehr mitbegleitet. Und vor allen Dingen da, wenn wir über Enden sprechen, die spektakulär sind, ist das ja Wahnsinn, ne, dass am Ende rausgekommen ist, dass sie selber gar nicht gesungen haben. Da bin ich mal gespannt, was Simon daraus macht. Ein guter, sehr guter Filmemacher, spannende Story, Shazam. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf eine Nachricht und eine Info dieses Jahr. Und zwar, wer oder was wird der neue James Bond?
Oh ja.
Ich hoffe, das wird dieses Jahr geklärt, weil irgendwann muss ja der nächste James-Bond-Film rauskommen. Und da gibt es ja so ein paar Gerüchte. Ne? Aaron Taylor Johnson soll es ja selber werden. Da bin ich gespannt drauf. Also ich freue mich einfach auf das Kinojahr und ich hangel mich sozusagen immer auch von Woche zu Woche, weil da so viel jetzt kommt. I'm losing track, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Oder gibt es Tipps von dir, auf welche du dich freust?
Welche ich mich freue, natürlich so ein bisschen nochmal die kindheitsnostalgischen Gefühle mit Indiana Jones. Bin ich auch sehr gespannt. Das wird wahrscheinlich im Mission Impossible bin ich voll bei dir, vor allem nach dem letzten Making-of-Video, was da hochgeladen wurde, wo er da zigmal irgendwie von der Klippe fährt für den einen perfekten Sprung. Irre, irre, was Cruise da wieder abliefert. Aber Tom Cruise geht sowieso immer meines Erachtens nach, freue ich mich sehr.
Aber Indy 5 bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe bei Indy 5, eigentlich ist ja Indy 4, weil den vierten
gibt es nicht.
Sag ich gar nicht. Hoffe ich einfach, dass sie... Aber James Mangold ist einfach auch ein guter Regisseur, der das ja macht. Ich hoffe einfach, dass sie diesen Spagat schaffen zwischen Selbstironie und deswegen ist Top Gun Maverick ja auch so erfolgreich gewesen, plus das Alter von Indiana Jones auch im Positiven zu thematisieren. Ne? Also ich meine, Harrison Ford ist bei den Dreharbeiten 75 gewesen oder 74.
Ja.
Das bringt jetzt nicht ihn zu so einem Helden hochstilisiert, der eigentlich gar nicht ist aufgrund seines Alters. Also ich hoffe, dass sie diese Abenteuerlust des ersten und des zweiten, des dritten wieder reinbringen und so ein bisschen auch selbst ironisch im Positiven mit diesem Franchise umgehen.
Ja, aber da hast du was Gutes angesprochen, auch vor allem, dass viele sagen, es ist unrealistisch, der ist schon so alt, wenn der einmal zuschlägt, bricht er sich die Hand. Ich finde, da ist natürlich wichtig, da wirklich diesen Spagat zu finden. Wer hat denn das in letzter Zeit gut geschafft, auch dem Alter angemessen was abzuliefern?
Bad Boys 3 war so ein Film, ne? Also
ja.
Martin Lawrence und Will Smith, der hat es, finde ich, geschafft, damit positiv umzugehen oder zumindest in einer Art und Weise, dass man sagt, wow, das hat schon Spaß gemacht. Aber ganz im Ernst, also deswegen sind wir auf der anderen Seite im Kino. Ne? Also ich finde, es darf jetzt nicht sein, dass Indiana Jones sich die Hand bricht, wenn er zuschlägt. Und ich meine, wenn du dir Harrison Ford mal anguckst, ich wäre gerne mit 75 so fit wie der. Ne? Also das ist schon beeindruckend, was der noch drauf hat. Ich finde ihn ja auch großartig in der Serie Shrinking, die gerade läuft auf Apple Plus. Finde ich ihn einfach fantastisch. Ja, also trotzdem ist Kino ja immer noch eine Illusion und eine Fantasie. Und ich finde, da muss man diesen Spagat eben schaffen zwischen... Es ist glaubwürdige Action, also ich glaube ihm, dass er an der Seite eines Autos hängen kann, aber wenn er eine Verfolgungsjagd macht zu Fuß und hinter einem herläuft, der 30 ist, dann möchte ich aber auch sehen, dass er 75 ist und nicht das Gefühl haben, er überläuft ihn sozusagen, ist so ein junger Hürdenläufer oder sowas. Aber ich glaube, das kriegen die hin. Ich glaube, das schaffen die. Also ich bin sehr positiv.
Denke ich auch. Was ich dir mal ans Herz legen kann, wenn du die Möglichkeit hast, mal wieder eine Serie zu gucken, guck dir mal Tulsa King an mit Stallone.
Ist die gut?
Wahnsinnig gut. Das ist eine der besten Serien der letzten Jahre für mich.
Schreiben wir gleich mal auf. Danke für den
Ja,
Tipp.
das ist wirklich toll. Da merkt man auch Taylor Sheridan von Yellowstone, dass der irgendwie dahinter steht, dass der das auch created hat. Toll.
Was für eine Serie.
Ja.
Okay, Tulsa King habe ich mir aufgeschrieben. Super.
Jetzt muss ich noch fragen, du bist ja auch bei Kino oder Couch natürlich auch noch dabei, aber es gab eine Neuausrichtung, wie ich gesehen habe. Was hat sich da verändert? Beziehungsweise könntest du jetzt noch mal die Werbetrommel rühren für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben?
Ach so, ja, gerne. Ja, also Kino der Couch ist ja ein Podcast, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass ich immer einen Gast interviewt habe zum Thema Kino der Couch und wir haben ein bisschen über das Leben gesprochen und wir haben das jetzt verändert. Jetzt machen das Tim Affeld und ich zusammen. Tim ist ein ganz, ganz alter Freund von mir, den ich noch aus frühen Kindertagen kenne und der teilt die Leidenschaft Kino und ich genauso. Der arbeitet schon lange in den Medien, im Printbereich und hat auch sehr, sehr viele Interviews geführt, war auf sehr vielen Veranstaltungen. Und wir treffen uns da sozusagen, haben eine große Schnittmenge und wir sprechen einfach über Kino oder Couch, also das, was aktuell startet, das, was vielleicht so für Geschichten erlebt haben mit Stars und Sternchen. Das ist so ein schöner Klatsch und Tratsch zwischen zwei Freunden, die dieses Genre oder diese Genres sehr lieben. Und wir haben natürlich auch in Zukunft Gäste dann bei uns, mit denen wir sozusagen diese Leidenschaft teilen. Also wer Bock darauf hat, wir geben da schöne Behind-the-Scenes-Insight-Wissen weiter. Und wir sprechen, wie gesagt, über Serien und Filme.
Sehr gut. Ich muss sagen, ich hätte mal Bock, zu Gast zu sein, wenn ich mal so ganz von der
Ja,
Seite.
sehr gerne. Das können wir sehr gerne mal arrangieren, mein lieber Max.
Das wäre eine große, große Ehre. Würde mich sehr freuen.
Also übertreibt man nicht mit Ehre, aber wir würden uns sehr
Doch.
freuen, wenn du da mal dabei bist. Das ist doch cool.
Na, du begleitest mich ja auch schon viele, viele, viele Jahre. Sei es im Fernsehen, sei es über die Ohren bei Kino oder Couch oder bei den Oscars. Ich meine, klar, wäre das eine Ehre. Das kann ich ruhig sagen. Doch, doch.
Danke dir. Das freut mich sehr, dass du das so siehst. Danke dir.
Ja, eine Frage habe ich natürlich noch. Was ist heute noch so bei dir auf dem Zettel? Also, sobald die Folge, ich denke, morgen wird die Folge online sein. So brandfrisch, habe ich, glaube ich, noch nie eine Folge
Oh,
released.
cool. Ja, cool.
Deshalb.
Für mich geht es gleich wieder zum Produktionsbüro beim Roten Teppich. Wir werden da so ein paar Gespräche noch führen. Dann werden wir auf jeden Fall ein paar Moderationen noch aufnehmen und dann setze ich mich in unser Büro hier im Hotel und dann werden wir nochmal alle Presenter durchgehen, alle Nominierten und anfangen, Fragen weiterzuschreiben. Also Icebreaker-Frage, wie kommen wir am besten in den Rhythmus rein? Was können wir bei wem machen? Also wir gehen jetzt wirklich alle Nominierten und alle Gäste durch.
Ja, liegt ja noch einiges vor dir, dann will ich jetzt gar nicht weiter dich aufhalten.
Nein, alles super. Also ich danke dir, Max, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern und
Danke dir.
freue mich, dass du am Sonntag zuguckst und dann werden wir uns ja bestimmt irgendwann bald mal persönlich kennenlernen.
Das wäre schön. Du kannst auf jeden Fall daran denken, am Sonntag wird dir einer aus Deutschland so gegen den Fernseher winken.
Und ich wink zurück.
Sehr schön.
Danke dir. Also, pass auf
Mach's
dich
gut.
auf. Schönen Abend.
Du auch.
Tschüss.
Ciao.
Und das war es auch mit dem diesjährigen Oscar-Special. Ich wünsche allen, die sich wieder die Nacht um die Ohren schlagen, ganz viel Spaß bei der Verleihung und vielleicht gewinnt ja euer Lieblingsfilm. Dann bis zur nächsten Folge Max, der Podcast. Macht's gut. Ciao.